Ja, in unserem Thema heute, das ist eigentlich eine Passionsbotschaft, aber über die Osterkonferenz bin ich ja nicht zu Wort gekommen. Müssen wir das nachholen? Ja. In unserem Thema, da werde ich jetzt anhand der Geschehnisse um das leere Grab einfach mal so ein paar Ungereimtheiten in den vier Evangelien, wenn wir die so miteinander oder gegeneinander beleuchten, einfach mal aufgreifen. Warum? Warum Ungereimtheiten, warum Widersprüche aufgreifen? Nicht, weil ich über Nacht liberal geworden wäre oder gar ein Anhänger der kritischen Bibelauslegung, ganz im Gegenteil. Es soll einfach mein Wunsch sein, mein Ziel sein, uns heute auch vor Augen zu führen, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, den Berichten der Heiligen Schrift, den Berichten der Evangelien irgendwie ja zu misstrauen, irgendetwas anzuzweifeln. Ohnehin gibt es ja in den Hauptaussagen auch keine Unstimmigkeiten. So stimmen alle vier Evangelien darin überein, dass der Herr Jesus gekreuzigt wurde, dass der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist und so weiter und so fort. Daran gibt es ja überhaupt nichts zu rütteln. Aber, jetzt kommt eben das große Aber, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon so ergangen ist, wenn man die Evangelien dann so liest und miteinander vergleicht, so in den Details, in den sogenannten Nebenhandlungen, da stoßen wir sehr wohl auf Ungereimtheiten. Ja, hier und da scheint es sogar so, als hätten wir es hier mit handfesten Widersprüchen zu tun. Und genau das schauen wir uns heute anhand der Geschehnisse am und um das Grab an. Wobei ich jedoch betonen möchte, dass das heute nur eine Möglichkeit ist, ne? Eine mögliche Abfolge der Ereignisse. Vielleicht war es auch ganz anders. Wer weiß es letztlich? Denn wenn ich auch Thomas heiße, so war ich dennoch nicht dabei. Ich war keiner der Augenzeugen. Und von daher, wer will es sich anmaßen, jetzt sagen zu können, genau so war es und nicht anders. Aber selbst wenn Fragen offen bleiben, und das wird garantiert sogar der Fall sein, das kann ich Ihnen schon sagen, ja, selbst wenn sich mit der Beantwortung einer Frage sogleich andere Fragen auch wieder auftun, so bleibt aber eins bestehen, nämlich mein unerschütterliches Vertrauen auf das Wort Gottes hin. Und wenn ich irgendetwas nicht verstehe, und das wird bis zu meinem Lebensende der Fall sein, ja, wenn ich sogar meine, Mensch, das passt ja nun überhaupt nicht überein, dann liegt das garantiert nicht an Gott und seinem wahrhaftigen Wort, sondern an meiner Begrenztheit. Denn wer sind wir denn schon, ja? Vergessen wir niemals, wir sind nur der Ton und Gott ist der Töpfer. Wesentlich und Fakt ist, der Herr Jesus, er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat dort meine Schuld gesühnt. Er ist am dritten Tag aus den Toten auferstanden und vielen, vielen Zeugen erschienen. Das sind Tatsachen. Und jetzt versuchen wir in aller Begrenztheit und auch mit der gebotenen Bescheidenheit eine mögliche Abfolge der Ereignisse in und um das Grab herauszuarbeiten. Aber bevor wir das tun, darf ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen. Jetzt auch für diesen Gottesdienst heute Morgen. Und Dank sagen vor allem auch für die Gewissheit, ja, dass wir wissen dürfen, du hast uns dein Wort gegeben, die Heilige Schrift, auf das wir felsenfest bauen dürfen, Herr. Dass wir auf dein Wort fest vertrauen dürfen, Herr. O Herr, welch ein Schatz hast du uns dort hinterlassen. Dein Wort, was lebendig ist und auch heute noch Herzen bewegt und verändert. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Beginnen wir einmal mit den Übereinstimmungen innerhalb der vier Evangelien. Alle vier Evangelien berichten, dass der Herr Jesus am ersten Tag der Woche, das war der Sonntag, ne? früh am Morgen aus den Toten auferstanden ist, beziehungsweise dass zu jener Zeit sein Grab leer war. Es ist also jetzt nicht so, dass Markus womöglich von einem Donnerstag spricht und Lukas von einem Freitag, Matthäus von einem Sabbat und Johannes vom Valentinstag. Nein, alle vier Evangelien erwähnen den ersten Tag der Woche und betonen darüber hinaus dieses sehr früh am Morgen. Eine weitere Übereinstimmung. Alle vier Evangelien stimmen ebenso darin überein, dass Maria Magdalena als eine der ersten Zeuge des leeren Grabes wurde. So lese ich uns jetzt mal stellvertretend für alle Johannes Kapitel 20, Vers 1. Johannes Kapitel 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. So, ja, und das war's dann auch schon mit den Übereinstimmungen, ne? Denn Johannes, der erwähnt hier in seinem Bericht als einziger lediglich Maria Magdalena. Die anderen drei Evangelisten erwähnen zwar auch alle Maria Magdalena, aber darüber hinaus kommen da jetzt noch andere Frauen ins Spiel. Matthäus zum Beispiel, der erwähnt jetzt nebst Maria Magdalena auch noch eine andere Maria. Markus, ja, dem sind selbst zwei Frauen noch zu wenig, und der erwähnt nebst diesen beiden Marien auch noch eine Salome. Ja, und Lukas, der scheint nun vollends zu übertreiben. Der war ja bekanntlich Arzt, man könnte fast meinen Frauenarzt, denn der setzt dem allen nämlich noch einen drauf und er spricht in seinem Evangelium sogar von wenigstens fünf Frauen. Nachzulesen in Lukas Kapitel 24, Vers 10. Jetzt versuchen wir das mal so unter einen Hut zu bekommen. Warum sich Johannes mit einer Frau begnügt, Matthäus zwei Frauen erwähnt, Markus derer drei und Lukas sogar auf wenigstens fünf Frauen kommt. Johannes erwähnt also lediglich Maria Magdalena. Aber Maria Magdalena war zunächst einmal garantiert nicht alleine. Warum? Müssen wir im Johannesevangelium einfach nur weiterlesen. Johannes Kapitel 20, Vers 2. In Vers 1, Johannes erwähnt Maria Magdalena und wie sie sieht, dass der Stein von der Gruft weggerollt ist. Und dann geht es weiter in Vers 2, da läuft sie, also Maria Magdalena, und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Das war Johannes selber. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir, ne, Holzauge, sei wachsam, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das heißt, Maria Magdalena, sie spricht hier in der Mehrzahl, als sie Petrus und Johannes Bericht erstattet. Und demzufolge war ja wenigstens eine weitere Frau mit ihr am Grab, so wie es Matthäus in seinem Evangelium ja auch bezeugt, der ja noch von einer anderen Maria sprach. Johannes konzentriert sich in seinem Bericht aber einzig und allein auf Maria Magdalena und das aus sehr, sehr gutem Grund, wie wir nachher noch sehen werden. Aber weiter. Gemäß dem Bericht aus dem Lukas-Evangelium waren ja wenigstens fünf Frauen auf dem Weg zum Grab. Es wird jetzt aber nirgends gesagt, dass jetzt all diese Frauen miteinander unterwegs waren. Es kann ja sehr gut sein, dass die sich jetzt unabhängig voneinander auf den Weg gemacht haben, so grüppchenweise. Und es wird auch nicht gesagt, dass jetzt alle gleichzeitig an der Gruft eintrafen. Wir wissen es nicht, Aber alles ist möglich und erklärt ein Stück weit jetzt auch die Unterschiede in den jeweiligen Berichten. Betrachten wir jetzt einmal, wie Matthäus in seinem Bericht fortfährt. Matthäus, er ist ja derjenige, der von Maria Magdalena und der anderen Maria spricht. Und dann fährt er weiter fort in seinem Bericht, und ich lese uns das, Matthäus Kapitel 28, die Verse 2 bis 5. Matthäus Kapitel 28, in Vers 1, er erwähnt Maria Magdalena und die andere Maria, und dann fährt er weiter fort, Vers 2 und folgende. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Wenn wir jetzt nur das lesen würden, nur das Johannesevangelium, jetzt diese Verse 1 bis 5, dann erscheint es doch so, dass unmittelbar nach Entdeckung des leeren Grabes diesen beiden Frauen hier, nämlich Maria Magdalena und der anderen Maria, ein Engel erschienen ist. Ja? Aber das ist eben das, was überhaupt nicht passt. Überhaupt nicht passt zu dem, was uns Johannes schildert. Denn bei Johannes ist der Maria Magdalena erst viel später ein Engel erschienen. Das werden wir nachher noch sehen. Mit anderen Worten, zu diesem Zeitpunkt, worüber Matthäus hier Bericht erstattet, ist laut Johannes der Maria Magdalena noch gar kein Engel begegnet. Wir hatten ja eben gelesen in Johannes Kapitel 20, ne, wie Maria Magdalena Zeuge des leeren Grabes wird, sich dann sofort auf den Weg in die Stadt macht, um Petrus und Johannes Bericht zu erstatten. Und es fällt auf, in ihrem Bericht, nebst der Tatsache, dass sie in der Mehrzahl spricht, fällt auf, dass sie mit keinem Wort einen Engel erwähnt. Was jedoch eine wichtige Information gewesen wäre, ne? Wenn ihr denn bis dahin schon ein Engel erschienen wäre. Ja, wie können wir jetzt diesen ganz offensichtlichen Widerspruch zwischen Matthäus und Johannes auflösen? Nun, eigentlich ganz einfach, indem wir das nämlich hier überspringen und zum nächsten Punkt kommen, ne? Wäre eine Möglichkeit. Aber nein, so einfach machen wir es uns nicht. Stellen wir uns vielmehr dieser Herausforderung, der Widerspruch zwischen Matthäus und Johannes. Die Lösung könnte, ich betone, könnte, ich weiß es nicht, die Lösung könnte darin liegen, dass zwischen Vers 4 und Vers 5, hier aus Matthäus Kapitel 28, Dinge geschehen sind, die Matthäus gar nicht erwähnt, beziehungsweise in seinem Bericht auslässt, ne, und überspringt. Und über die Johannes jedoch berichtet. Und jetzt füge ich das mal ein, ne? So zwischen Vers 4 und Vers 5 hier aus Matthäus Kapitel 28. Und da kommt jetzt Johannes rein mit seinem Bericht. Und dann handelt es sich nämlich keineswegs um einen Widerspruch, sondern um eine wertvolle Ergänzung. Das ist wie bei der Betrachtung einer Münze. Ich habe hier mal so eine große Münze mitgebracht, ja. Der eine, der schildert womöglich detailgetreu die Oberseite der Münze. Ein anderer, der berichtet haargenau über die Unterseite der Münze. Und wenn wir diese beiden Aussagen jetzt miteinander vergleichen, ja, dann stoßen wir selbstverständlich auf Ungereimtheiten, ja sogar auf Widersprüche. Und wir würden nicht denken, dass beide über ein und dieselbe Münze berichten. Und so auch hier. Wir haben hier zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Johannes schildert, ich sage es jetzt mal, die Unterseite der Münze. Und die drei anderen Evangelien berichten über die Oberseite der Münze. Das mal nur so als Vergleich. Nochmals, wir wollen folgen. In den Versen 1 bis 4 aus Matthäus Kapitel 28, da geht es noch um Maria Magdalena und der anderen Maria. Und ab Vers 5 wechselt das Geschehen bei Matthäus plötzlich hin zu den anderen Frauen, die unter anderem im Lukas-Evangelium erwähnt werden. Und in dieser Zeit dazwischen spielen sich die Ereignisse ab, die wiederum im Johannes-Evangelium ausführlich geschildert werden. Und jetzt haben wir quasi, ja, ich will mal sagen, wie zwei Spuren in ein und derselben Bahn, ne? Oder eben wie zwei Seiten auf einer Medaille, auf einer Münze. Und daher jetzt hier auch diese Aufteilung zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2. Wir halten fest, ich wiederhole mich, Sonntagmorgen. Wenigstens 5 Frauen machen sich unabhängig voneinander auf den Weg zum Grab. Ich gehe jetzt mal von 2 Gruppen aus. Maria Magdalena und die andere Maria, das ist Gruppe 1, die sind als erstes vor Ort. Das ist das, worüber Matthäus berichtet in den ersten 4 Versen aus Matthäus Kapitel 28. Und diese beiden Frauen kommen zu diesem Zeitpunkt, als sie zur Gruft kommen, noch mit keinem Engel in Berührung, werden aber Zeuge eines weggerollten Steins und eines leeren Grabes. Maria Magdalena ist nun diejenige, die sich sofort daraufhin auf den Weg in die Stadt macht, um Petrus und Johannes Bericht zu erstatten. Das ist das, worüber Johannes in Kapitel 20 berichtet. Die andere Maria. Ja, was ist mit der anderen Maria in der Zwischenzeit geschehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass die andere Maria jetzt vermutlich am Grab zurückgeblieben ist. Vielleicht hat sie sogar gewusst, da sind die anderen Frauen, die kommen auch noch, die sind unterwegs. Maria Magdalena geht in die Stadt, die andere Maria, sie bleibt zurück. Sie wartet an der Gruft. Und dann hat sie sich im weiteren Verlauf des Geschehens eben diesen anderen Frauen angeschlossen, denen aus Gruppe 2. Und deswegen wechselt bei mir dann hier Maria auch die Seite. Ja? In den ersten 4 Versen bei Matthäus 28 ist sie noch bei Maria Magdalena in Gruppe 1 und ab Vers 5 wechselt sie rüber zu den anderen Frauen, die ja erst später am Grab angekommen sind, als Maria Magdalena bereits wieder weg war. Und jetzt überschlagen sich natürlich die Ereignisse und einiges läuft jetzt auch zeitgleich in diesen beiden Spuren ab. In der Zeit, wo Maria Magdalena unterwegs ist, treffen also die übrigen Frauen am Grab ein, treffen dort auf die andere Maria und denen, diesen Frauen jetzt hier aus Gruppe 2, denen erscheint ein Engel. Das ist das, worüber dann Matthäus in Kapitel 28, Vers 5 berichtet. Aber das Geschehen dazwischen mit Maria Magdalena hat Matthäus gar nicht erwähnt. Das überspringt er. Das ist Aufgabe von Johannes. So, jetzt könnten wir meinen, ja gut, jetzt haben wir diesen Knoten gelöst. Aber da stoßen wir zugleich auf eine weitere Ungereimtheit. Alles andere wäre ja jetzt auch zu einfach gewesen, ne? Matthäus, der berichtet nämlich in seinem Evangelium von einem Engel, der außerhalb des Grabes zu den Frauen spricht. Markus spricht auch von einem Engel, der sich aber in der Gruft befindet. Und Lukas, wir wissen es, er hat einen Hang zur Übertreibung, ne? Der gab sich schon mit 1, 2 und 3 Frauen nicht zufrieden. Nein, es müssen wenigstens 5 sein. Und da ist es natürlich auch mit einem Engel nicht getan. Was sagt uns Lukas? Lukas Kapitel 24, Vers 3 und Vers 4. Lukas Kapitel 24, Vers 3 und Vers 4. Und als sie hineingingen, ne, jetzt die Frauen in die Gruft, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Bei Lukas sind es also zwei Engel. Versuchen wir auch das miteinander in Einklang zu bringen. Fest steht, es waren wenigstens zwei Engel, denn die werden hier im Lukas-Evangelium genannt. Und eine Möglichkeit könnte ja jetzt sein, dass zunächst einmal draußen vor dem Grab ein Engel zu den Frauen sprach und im Grab sich ein zweiter Engel befand. Denn gemäß Matthäus hat ja draußen vor dem Grab ein Engel zu den Frauen gesprochen und diese dann ins Grab hineingeführt. Lesen wir das mal. Matthäus Kapitel 28, die Verse 5 und 6. Matthäus Kapitel 28, die Verse 5 und 6. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Bis hierhin findet die Begegnung außerhalb des Grabes statt. Und dann geht es weiter: Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Ja, jetzt nimmt der Engel förmlich die Frauen an die Hand und führt sie in die Gruft hinein. Und jetzt lesen wir, wie es im Markus-Evangelium weitergeht. Markus, Kapitel 16, Vers 5. Was berichtet uns Markus? Markus 16, Vers 5. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Merken wir, auch hier handelt es sich nicht um einen Widerspruch, sondern um eine Ergänzung beziehungsweise um eine Fortsetzung. Ja, Markus setzt im Prinzip das fort, was Matthäus in seinem Bericht begonnen hat zu erzählen. Und dazu passt dann wiederum auch der Bericht aus dem Lukas-Evangelium, der ja von vornherein zwei Engel erwähnt und im Übrigen auch noch offen lässt, ob die Begegnung sich jetzt im Grab oder außerhalb des Grabes ereignet hat, da nämlich beides der Fall war. Weiter. Ich habe ja gesagt, einiges läuft parallel und die Ereignisse überschlagen sich. In jener Zeit, in welcher die Engel den Frauen jetzt auch den Auftrag geben, den Jüngern zu bezeugen, was sich zugetragen hat, sind Petrus und Johannes bereits durch Maria Magdalena informiert worden. Das sind die beiden Gestalten da hinten, ne? Hätten sie vielleicht nicht wiedererkannt, aber das sind also Petrus und Johannes. Und die sind ja zwischenzeitlich schon informiert worden durch Maria Magdalena. Und diese beiden Männer sind nun eilends auf dem Weg zum Grab. War jetzt nicht ganz detailgetreu, weil Johannes war ja schneller als Petrus, aber auf diese Details können wir heute verzichten, ne? Und ich lese uns das, Johannes Kapitel 20, Vers 3, da heißt es ja dann, Johannes Kapitel 20, Vers 3, nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. So, und höchstwahrscheinlich hat sich derweil auch Maria Magdalena, ne, wieder auf den Weg zum Grab gemacht. Aufgrund ihrer Stöckelschuhe konnte die natürlich nicht so schnell rennen, wie die beiden Männer, ist ja logisch. War ohnehin vielleicht noch recht aus der Puste, so dass sie dann erst nach Petrus und nach Johannes hier am Grab angekommen ist. Ja, und die anderen Frauen? Die anderen Frauen wiederum, diese aus Gruppe 2, die sind mittlerweile ja schon wieder auf dem Weg in die Stadt. Gemäß dem Auftrag der Engel, ne, berichtet den
Jüngern, was sich ereignet hat.
Ja, so weit, so gut. Aber jetzt stoßen wir auf eine weitere Ungereimtheit. Ich hatte gesagt, die Frauen, nicht Maria Magdalena, die hat bis hierhin noch keinen Engel zu Gesicht bekommen. Die anderen Frauen, vermutlich vier, vielleicht auch mehr, die aus Gruppe 2. Diese Frauen hatten von den Engeln den Auftrag erhalten, den Jüngern zu berichten, was geschehen ist. Lukas und Matthäus, die berichten jetzt in ihrem Evangelium auch, dass die Frauen diesen ihrem Auftrag nachkamen. Johannes, den müssen wir hier außen vor lassen. Er befindet sich in seinem Bericht bei der anderen Gruppe um Maria Magdalena und den beiden Jüngern. Ja, und die besagte Ungereimtheit, die finden wir nun im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 16, die Verse 7 und 8. Markus Kapitel 16, Vers 7 und Vers 8. Die Engel sprechen zu diesen Frauen, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Markus erwähnt also nicht, dass die Frauen jetzt ihrem Auftrag nachkommen und in die Stadt eilen, um den Jüngern Bericht zu erstatten. Ganz im Gegenteil, Markus betont sogar, dass sie niemandem etwas sagten. Versuchen wir, auch diesen Knoten zu lösen. Die Frauen, die waren zunächst einmal verständlicherweise total überwältigt. Und zwischen Furcht und Freude, ja, das Geschehene, das musste ja erst einmal verkraftet werden. Und auch im Matthäus-Evangelium heißt es dahingehend, und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude. Und diese innere Zerrissenheit ließ die Frauen zunächst einmal schweigen. Ja, denen hat's förmlich die Sprache verschlagen. Vielleicht sogar noch mit dem Hintergedanken, ja, wer wird uns schon glauben, ja? Niemand wird uns glauben. Aber dann haben die sich eines Besseren besonnen und sie schließlich doch auf den Weg in die Stadt gemacht. Das ist eine Erklärungsmöglichkeit. Eine andere lautet, dass das Schweigen sich lediglich darauf bezieht, dass die Frauen auf dem Weg hin zu den Jüngern niemandem sonst etwas sagten, der ihnen jetzt womöglich auf diesem Weg begegnete. So oder so handelt es sich auch hier um keinen Widerspruch, sondern allenfalls unsererseits um eine falsche Annahme. Weiter. Die Frauen aus Gruppe 2, die sind also jetzt auf dem Weg zu den übrigen Jüngern. Petrus und Johannes, die befinden sich jetzt auch wieder auf dem Heimweg, nachdem die sich ja bereits von dem leeren Grab haben überzeugen können. Und jetzt wenden wir uns wieder Maria Magdalena zu, die nämlich im Gegensatz zu Petrus und Johannes noch am Grab zurückblieb. Und jetzt kehrt plötzlich, endlich ist man geneigt zu sagen, mal so ein bisschen Ruhe ein. Bis hierhin war doch alles recht hektisch, ne? Sei es in meinem Vortrag, wo ich von einem Evangelium ins andere hüpfe, ne? Oder versuche mit der Präsentation, das war also jetzt nicht vorherbestimmt, sondern mit der Präsentation auch versuche, das hinzubekommen, dass da nichts schief läuft, ne? Einmal vor, einmal zurück. Oder eben auch hier bei unserem Geschehen am Grab. Hektik allen Ortens. Und wie wohltuend. Wie wohltuend ist da eine Zeit der Stille,
Ein Moment der Besinnung und eine Ruhepause. Nein, keine Werbung, sondern einfach nur Ruhe. Tut doch gut, oder? Ich finde das herrlich. Einfach mal runterfahren, ne? Vielleicht sollten wir mal einen Schweigegottesdienst einführen. Ja, dann dürfen auch Frauen predigen, ne? Ja. Aber ist es nicht so, dass wir in unserer Gesellschaft regelrecht zugedröhnt werden? Ne? Man kann sich dem ja fast kaum noch selber entziehen. Ne? Hektik allen Ortens, laute Musik hier, nervtötende Werbung dort. Ne? Ständig muss was laufen, hier ein Telefongebimmel und da eine wichtige Nachricht, die natürlich sofort beantwortet werden muss und so weiter und so fort. Ja, liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, auch wenn alles so viel so im Unterbewusstsein natürlich läuft. Klar, man ist ja selber in dieser Schiene drin, ja, weiß ich. Aber irgendwie, ich habe den Eindruck, der Mensch, er wird ganz bewusst davon abgehalten, mal wieder zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen. Einfach mal über das nachzudenken. Wo komme ich überhaupt her, ja? Wo gehe ich hin? Worin liegt überhaupt der Sinn in meinem Leben? Sich mal wieder Gedanken zu machen über das Leben, aber auch darüber hinaus, über den Tod. Und wie geht es weiter und wo geht es weiter? Sich auch mal wieder Zeit zu nehmen, ganz ungestört für die Bibellese und für das Gebet. Uns allen täte es sicherlich sehr, sehr gut, mal wieder runterzufahren, zu entschleunigen. Ne? Das ist so ein neues Modewort, aber das gefällt mir. Im Gegensatz zu vielen anderen, entschleunigen. Das ist herrlich. Ich mache das 5 Tage in der Woche, 8,5 Stunden am Tag. Meine Arbeitskollegen wissen das. Ne? Nein, entschleunigen. Mal die Bremse ziehen, zur Ruhe kommen. Mit Gott reden. Ja, auch mein kostenloser Ratschlag für Sie heute, ne, am heutigen Sonntag. Lassen Sie doch auch mal für den Rest des Tages Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet. Wäre doch mal was, ne, oder? Sie müssen nicht ständig erreichbar sein. Nein, es wird auch ohne Sie schiefgehen. Und nutzen Sie die Zeit heute einfach mal wieder wirklich auch bewusst darüber nachzudenken. Über sich selber. Über Ihre Stellung vor Gott. Lesen Sie auch mal wieder einen längeren Abschnitt in der Bibel. Gehen Sie auch hinaus und staunen Sie über Gottes Schöpfung. Nehmen Sie sich Zeit für das Gebet und genießen Sie den heutigen Tag in Dankbarkeit. In Dankbarkeit über Gottes Gnade auch in Ihrem Leben. Aber zurück. Zurück hier ans leere Grab. Maria Magdalena ist jetzt einen Moment ganz alleine. Und das ist genau das, worüber Johannes schwerpunktmäßig berichtet. Und deswegen spricht Johannes auch im Vorfeld nur von Maria Magdalena, da diese nämlich in seinem Bericht ja so etwas wie die Hauptrolle spielt. Und das ist auch der Grund, warum sich gerade das Johannesevangelium in einigen Details doch erheblich von den anderen Evangelien unterscheidet. Und jetzt lesen wir mal, wie es im Johannesevangelium weitergeht. Johannes Kapitel 20, die Verse 10 bis 17. Johannes Kapitel 20, die Verse 10 bis 17. Nun gingen die Jünger wieder heim. Wie gesagt, die haben sich überzeugen lassen von dem leeren Grab, sind wieder auf den Weg zurück in die Stadt. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel, Da haben wir sie. Zwei Engel in weißen Kleidern. Das sind dieselben Engel wie zuvor, ne? Die den Frauen zuvor erschienen waren. Und jetzt aber erst viel später, auch der Maria Magdalena erscheinen. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Maria. Vorher hat er noch Frau zu ihr gesagt, ne? Ist Ihnen das aufgefallen? Vers 15. Jesus spricht zu ihr: Frau. Frau, warum weinst du? Und jetzt nennt er sie bei Namen: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Und das erinnert mich so an das Wort des Herrn, ne? Wie er das sagte: Meine Schafe hören meine Stimme. In dem Moment, wo er nicht einfach nur sagt Frau, nein, sondern er nimmt sie bei Namen: Maria. In dem Moment macht's bei ihr Klick und Augen und Herzen werden geöffnet. Ja, meine Schafe hören meine Stimme. Und dann geht's weiter. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das ist die erste Erscheinung des auferstandenen Herrn Jesus Christus und ausgerechnet einer Frau offenbart sich der Herr als erstes. Ja, da darf man sich schon fragen, warum ist der auferstandene Herr denn nicht zuerst dem Petrus erschienen? Gut, vielleicht wegen dem seine Verleugnung, ne? Strafe muss sein. Aber dann doch wenigstens dem Johannes, seinem sogenannten Lieblingsjünger, dem er ja am Kreuz sogar noch seine Mutter anvertraut hatte. Also hätte ich das Johannesevangelium geschrieben, gut, dann hieß es zwar Thomas-Evangelium, aber egal. Ich hätte den Herrn Jesus zuerst den Johannes erscheinen lassen. Das wäre viel logischer. Und vor allem auch wesentlich glaubhafter. Aber nein, Petrus und Johannes waren womöglich geradeweg so um die letzte Ecke gebogen. Da erscheint der Herr Jesus. Der ist aber jetzt nicht einfach zu spät gekommen, ne? Mensch, schade, jetzt habe ich Petrus und Johannes verpasst. Nein, er hat gewartet. Gewartet, bis Maria Magdalena alleine ist. Und wir sehen auch daran, welch herausragende Rolle Maria hier spielt, ne? Dass sich der Herr Jesus dieser Frau zuallererst offenbart. Und das ist eben das, ne? Was Johannes in seinem Evangelium jetzt so schwerpunktmäßig herausstellt. Ja, und nun macht sich auch Maria Magdalena wieder auf den Weg in die Stadt. Um diesmal allen zu berichten, nicht nur Petrus und Johannes, nein, um allen zu berichten, dass das Grab nicht nur leer ist, sondern der Herr Jesus tatsächlich aus den Toten auferstanden und ihr erschienen ist. Johannes Kapitel 20, Vers 18. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Und währenddem, wie gesagt, vieles läuft ja parallel und die Ereignisse überschlagen sich, währenddem offenbart sich der Herr Jesus auch den anderen Frauen, denen aus Gruppe 2. Wir erinnern uns, auch diese waren ja unterwegs, um dem Auftrag der Engel entsprechend den Jüngern Bericht zu geben, und auf diesem Weg erscheint denen der Herr Jesus Christus. Und das ist das, worüber Matthäus berichtet. Und das lese ich uns, Matthäus Kapitel 28,
die Verse 9 und 10, Matthäus Kapitel 28, Vers 9 und Vers 10. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus. Ja, also wir müssen uns das jetzt so vorstellen, der Herr Jesus ist der Maria Magdalena am Grab erschienen. Das war die erste Erscheinung, ja. Und dann begegnet der Herr Jesus den übrigen Frauen, die ja mittlerweile auf dem Weg in die Stadt waren. Ich lese es nochmal. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. Also noch vor den Jüngern offenbart sich der auferstandene Herr jetzt auch noch diesen übrigen, den weiteren Frauen. Und das muss für die Jünger ja eigentlich ziemlich frustrierend gewesen sein. Und war wohl auch mit ein Grund dafür, dass die den Frauen ja nicht ein Wort geglaubt haben, ja? So wie es Lukas in seinem Evangelium berichtet, in Kapitel 24, Vers 11, ich lese uns das, Lukas, Kapitel 24, Vers 11. Und diese Reden, also dieses Zeugnis, diese Berichte dieser Frauen und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Und ganz ehrlich, ein Stück weit kann ich die Jünger sogar verstehen. Allein schon die Nachricht des leeren Grabes und die Erscheinung der Engel, das waren geradezu unglaubliche Nachrichten. Aber dass sich jetzt auch noch ihr Herr, zuerst diesen Weibern offenbart, ja, um es in einem gepflegten Lutherdeutsch zu sagen, und nicht ihnen, den gestandenen Mannsbildern, seinen verwegenen und erschrockenen Aposteln. Nein, das konnten die nicht glauben. Es kam ihnen vor wie ein Märchen. Und bezeichnenderweise werden die Frauen dann später bei der Auflistung der Auferstehungszeugen von Paulus im 1. Korintherbrief auch gar nicht erwähnt. Ja, da könnte man schon fast drüber lachen, aber Tatsache ist nun einmal, dass in der damaligen Zeit und Kultur ja das Zeugnis einer Frau nicht ins Gewicht fiel, beziehungsweise überhaupt gar kein Zeugnis war. Ja, der hätte genauso gut einen Hund bellen können. Kein Unterschied. Die Stimme einer Frau war nichts wert. Und deswegen verzichtet Paulus auch darauf und er konzentriert sich in seiner Zeugenaufzählung auf die Männer. Und umso erstaunlicher ist es doch, dass sich der Herr Jesus dennoch als erstes Frauen zu erkennen gab. Und das ist für mich auch ein untrüglicher Beweis für die Glaubhaftigkeit der biblischen Berichte. Denn wäre die Bibel, wie von Kritikern behauptet, von gewöhnlichen Menschen, ne, erst viel später geschrieben worden, wo der eine noch von dem anderen abgeschrieben hat, ja, dann hätten die sich garantiert eine andere Geschichte ausgedacht. In welcher sich der Herr Jesus kraft- und machtvoll als erstes einem Petrus und einem Johannes offenbart hätte. Aber nein. Sogar Johannes selber als Schreiber des Johannesevangeliums bekennt letztlich ohne Scheu, nein, nicht mir ist der Herr zuerst erschienen, so sehr wie ich mir das auch gewünscht hätte, sondern einer Frau namens Maria Magdalena. Und auch diese sogenannten und vermeintlichen Widersprüche, wo ich jetzt versucht habe, den ein oder anderen aufzuzeigen, sind für mich eher ein Beleg für die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift als dagegen. Denn gewöhnliche Menschen wären ganz bestimmt bemüht gewesen, ne, alles in Einklang zu bringen und am liebsten auch noch schön in chronologischer Reihenfolge. Aber ich will hier jetzt schließen und vor allem schließen mit der Feststellung, dass es keinen Grund gibt, auch nicht ansatzweise, keinen Grund gibt, den biblischen Aussagen
zu misstrauen.
Gott selbst steht hinter dem Geschriebenen. Und er hat uns sein Wort ja jetzt nicht hinterlassen, damit wir jetzt alles lückenlos begreifen, sondern um elementare Wahrheiten seines Heils- und Erlösungsplanes im Glauben zu erfassen. Und dabei handelt es sich aber nicht um einen blinden Glauben, nein, keineswegs. Wir müssen unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn wir unseren Verstand gebrauchen, aber darüber hinaus auch unser Herz, ne? Unser Herz für das Reden Gottes öffnen, dann dürfen wir erkennen, dass der biblische Bericht vollumfänglich wahr ist. So wie es auch im Psalm 119, Vers 160 geschrieben steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und wohl dem, der darauf vertraut, und wohl dem, der darin seine Hoffnung setzt. Der Herr segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich ehrfurchtsvoll einfach nur Dank sagen. Dank sagen für den Heils- und Erlösungsplan. Dank sagen für das geschriebene Wort in der Heiligen Schrift. Dank sagen für die Gewissheit, Herr, dass du in diesem Wort auch zu uns sprichst und dass dein Wort Wahrheit ist. O Herr, und du weißt, dass wir vielleicht auch in unserem Leben immer wieder an Punkte kommen, wo wir etwas nicht verstehen, wo wir vielleicht sogar etwas in Frage stellen, gar zweifeln. O Herr, schenk uns unser Gottvertrauen, Herr, dass bei allen offenen Fragen doch eins gewiss ist, dein Wort ist Wahrheit und du bist treu. Und in dieser Gewissheit, Herr, wollen wir auch mit dir in diese Woche gehen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.